Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. In dieser Folge treffe ich auf einen, der internationale Zusammenarbeit nicht nur lehrt, sondern auch lebt. Professor, Forscher, Netzwerker und ein überzeugter Fürsprecher dafür, kulturelle Unterschiede nicht nur zu verwalten, sondern als echten Hebel zu verstehen. Mein heutiger Gast weiß, wie man globale Teams zum Laufen bringt und wie schnell es dabei auch mal hakt. Er war selbst im Ausland, hat Kulturstudien gelesen und trotzdem auch erlebt, wie anders es sich anfühlt, wenn man in Spanien plötzlich in der Telefonzelle steht, weil Anrufe zu teuer oder WhatsApp noch Zukunftsmusik war. Es geht um kulturelle Intelligenz, das richtige Maß an Offenheit und warum globale Zusammenarbeit immer mit Selbstreflexion beginnt. Ein Gespräch über Kommunikation, Vertrauen, gegenseitige Irritation und darüber, warum ein fehlender Einstand mehr kaputt machen kann als ein verpatzter Projektstart. Herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Remhof. Und schon wieder eine Episode im Ja-Klar-Podcast. Ich grüße heute Morgen meinen Namensvetter, den Stefan. Guten Morgen, Stefan. Hallo.
Ja, guten Morgen, Stefan. Gleicher Vorname, anderer Nachname. Richtig, ja.
Grüß dich. Stefan, welche zentrale Chance siehst du in globaler Zusammenarbeit?
Ja, da steigen wir mit der spannenden Frage gleich ein. Erstmal danke für die Einladung zum Podcast. Gerne. Heute am Morgen. Heute sitze ich mal auf der anderen Seite des Tisches. Globale Zusammenarbeit, und da arbeiten wir gerade an einer Studie, erhöht die Kollaboration beziehungsweise erhöht die Performance und auch die Effizienz von Teams. Ja, wir kennen ja diverse Studien aus dem HR-Bereich, dass insbesondere diverse Teams die Leistungsfähigkeit von Unternehmen erhöht. Das muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie lässt sich Leistungsfähigkeit messen? Und vor allen Dingen, oftmals sind diese Studien ja auf Geschlechterdiversität begrenzt oder beschränkt, wenn man es mal so sagen kann. Und wichtig ist einfach, den Bogen weiterzuspannen, zu sagen, wie sieht's auch mit der globalen Diversität aus oder der kulturellen Diversität. Natürlich reiben sich internationale Teams, es gibt Missverständnisse, es gibt Frust, ja, es gibt diverse Potenziale, wo es auch mal nicht so viel Spaß macht, weil die Arbeitsweisen unterschiedlich sind. Aber am Ende gilt der berühmte Spruch, auch wenn es vulgär klingt, wir sitzen sonst so gern im eigenen Saft. Und daher tut's wirklich gut, wenn andere Aspekte, internationale Marktkenntnisse oder globale Marktkenntnisse einfach auch in das Teamgeschehen eingehen können.
Was habt ihr da in der Studie, die du jetzt gerade schon angeschnitten hast, und es gibt ja schon seit Jahrzehnten Studien dazu, ich kann mich sogar noch in meinem eigenen Studium, ich habe ja internationale Personalarbeit in Ludwigshafen studiert, auch da waren schon die Kulturstudien von Hofstede und Trompenas ein großes Thema, und ich weiß, das ist auch durchaus, und das vernetze ich und verlinke ich auch hier natürlich neben deinem Podcast, den du ja auch machst, auch so ein Cultural Comparison Tool, weil die Unterschiede sind dann doch nicht so marginal, wie wir das manchmal auch denken. Und jetzt bleiben wir einfach mal, okay, wir sprechen natürlich über global, aber auch in den europäischen Gebieten, selbst bei unseren Nachbarn, wenn wir meinen, dass wir den Holländern oder den Polen einigermaßen nah wären, ist das ja nicht der Fall, weil ja beispielsweise Sprache schon eine absolute Barriere sein kann.
Ja, genau, richtig. Also du sagst es, also du hast Trompenas und Hofstede genannt, so ein bisschen die Koryphäen im globalen Forschungsumfeld. Allerdings hakt so ein kleines bisschen oder hinkt Trompenas und Hofstede meiner Meinung nach, ich möchte es jetzt gar nicht abreden, im Hinblick darauf, dass die Studien oftmals etwas pauschalisieren. Alle Polen, alle Holländer, alle Deutschen sind so. Wir Menschen sind aber unterschiedlich. Der Stefan Bernd ist nicht Stefan Remhof, Stefan Remhof ist nicht Stefan Schmidt und so weiter und so fort. Das kann unterschiedliche Einflüsse haben. Du hast vielleicht im Ausland gelebt, du bist im Ausland geboren, du hast ein ausländisches Elternteil, und deswegen sind wir so ein bisschen meines Erachtens kurz gesprungen, wenn wir diese Distanzfaktoren oder sagen wir mal die 5 Kulturfaktoren oder inzwischen sind es ja teilweise auch 6 von Hofstede nehmen und sagen, Deutschland ist, keine Ahnung, in diesem und jedem Bereich so. Das mag auf einer obergeordneten Ebene durchaus gelten, aber Länder verändern sich durch Migration, durch Öffnung etc. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen, ja, wie ich es gesagt habe, kurz gesprungen, nur diese Studien zu nehmen. Wir bei der People Mobility Alliance arbeiten sehr stark mit dem Ansatz der sogenannten kulturellen Intelligenz, die Cultural Intelligence, die weniger die Kultur und das Gesamte, das Kollektiv im Blick hat, sondern die individuelle Person. Ja, und nochmal, du als Stefan Berndt kannst dadurch, dass du, keine Ahnung, 10 Jahre mit deinen Eltern in Frankreich gelebt hast, obwohl du Deutscher bist, eine andere kulturelle Intelligenz und Offenheit haben als jemand anderes, als der Nachbar, der in Ludwigshafen gewohnt hat und seine Jugend im gleichen Ort verbracht hat. Ja, aber gar nicht despektierlich gemeint, aber eben diese Ausgesetztheit, in Anführungszeichen, im Hinblick auf andere Kulturen im Kindesalter oder auch später, wirkt sich natürlich enorm aus. Ja, und am Ende sagst du, du hast internationale Personalarbeit studiert, da hast du ja auch schon mit dem internationalen Faktor zu tun gehabt. Bei mir war es International Business, ja, also ähnlicher Bereich. Und wir haben, du wie ich, wahrscheinlich ein Auslandssemester gemacht, ja, oder genau, auch zwei. Das haben andere nicht. Ja, das heißt nicht, dass wir da bessere Menschen sind, nicht falsch verstehen, aber es bedeutet, dass wir natürlich den Einfluss hatten mit positiven und negativen Erfahrungen. Nicht alles ist immer toll draußen. Manchmal kommt man auch zurück und freut sich über Kleinigkeiten in Deutschland, wenn es so das gute Brot ist bei uns. Yes. Aber man hat eben da gelernt, auch mit Schwierigkeiten umzugehen, die Komfortzonen zu hinterlassen. Und wir beide sind ja Kinder der 80er, also als wir im Ausland waren, war jetzt noch nicht unbedingt möglich, dass du mit WhatsApp oder sonstigen Apps nach Hause telefoniert hast, so nach dem Motto, sondern ich kann mich erinnern, in Spanien bin ich dann in die Telefonzelle gegangen, die SMS war teuer und wenn ein Anruf aus Deutschland reinkam, hast du den nicht angenommen, weil es auch zu teuer war. Ja, du warst also in gewisser Weise von deinem ursprünglichen Kulturumfeld, von deinem persönlichen Kulturumfeld abgeschnitten, ne? Und nicht so wie heute, dass du da in Echtzeit Bilder geschickt hast und so weiter. Das war damals noch eine andere Zeit und damals, wir sprechen von Mitte der 2000er, ja? So alt sind wir dann auch noch nicht, Stefan, ne?
Ja, das stimmt. Kind der 80er passt. Bei mir war das Auslandssemester dann damals und ich wollte das unbedingt, ne? Ich wollte das unbedingt, weil ich internationales Personalmanagement und Organisation in Ludwigshafen am Rhein studiert habe und dort ist ein Praxissemester im 5. Semester inkludiert. Ich habe eine Bankausbildung und dann war die Empfehlung und die Klarheit schnell da, okay, Stefan möchte ins Ausland und Stefan möchte nach England. So. Und ich bin dann tatsächlich auch nach Leeds, weil tatsächlich, ohne jetzt meinen damaligen Studiengang zu sehr zu diskreditieren, aber mit internationalem Personalmanagement und Organisation hatte das, wenn man sich die Headline anschaut, dann im Curriculum leider auch wenig zu tun. Deswegen hatte ich, also die Vorlesungen waren nicht auf Englisch. Mhm. Ja, wir hatten mal den ein oder anderen Kurs in International Personalarbeit, das stimmt schon, also IHRM. Nichtsdestotrotz, so wirklich die Auslandserfahrung habe ich dann in England gemacht. Und das muss man dann auch immer wieder in den Kontext rücken. Ich war dort 3 beziehungsweise 4 Monate. Da waren viele Erasmus-Leute in Leeds. Aber und nichtsdestotrotz bekommst du so ein gewisses Gespür auch über dich selber, genau, wie du in anderen Kontexten. Und darauf möchte ich hinaus. Da bin ich gespannt, was ihr da auch in der Studie rausgefunden habt, beziehungsweise was deine Perspektive ist, Stefan. Man bekommt ja eine ganze Menge über sich selber heraus und man merkt auch Tag für Tag, Englisch ist jetzt nicht meine Muttersprache, klar, ich bin aber, was Sprachen angeht, einigermaßen affin und habe da ein bisschen Talent, weil ich davor halt auch einfach schon viel Fußball auch mit englischen Kommentatoren einfach geschaut und gehört habe, deswegen war mir das relativ einfach für mich und dann kommt trotzdem noch wieder diese Regionalität hinzu. Leeds, Umfeld von Manchester, Liverpool, ganz grobe Richtung da oben, Yorkshire, bloody English. Den Busfahrer, ich weiß bis heute nicht, was er von mir wollte, aber ich habe meine 2 Pfund für ein Return-Ticket bezahlt und es hat funktioniert irgendwie mit Händen und Füßen. Also man kommt dann schon auch irgendwie durch. Man lernt aber aus meiner Sicht, und ich glaube, das ist der Transfer dann auch für Organisationen, globale Zusammenarbeit durchaus auf der Agenda zu haben. Ja. Man entwickelt sich dadurch ja auch weiter. Also alleine schon durch den Fakt, dass man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet, lernt man so viel über sich selber. Das ist zumindest meine Empfindung.
Es ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also man lernt viel über sich. Ich hatte ja vorhin über die Komfortzone gesprochen. Es ist natürlich bequemer, daheim zu bleiben. Und wir dürfen, glaube ich, auch niemanden verurteilen, der nicht ins Ausland will, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und Unternehmen tun sich schwer. Aber schauen wir mal die Unternehmen in Deutschland an, vom Mittelstand bis größere. Wir haben einen enormen Exportanteil. Die Unternehmen sind auf internationalen Märkten unterwegs. Jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen auch in die volkswirtschaftliche Schiene dann. Und am Ende sind aber auch die Märkte und auch die Nachfragen, die Kundenbereitschaften unterschiedlich. Das kann ich aber nur wissen, indem ich auch wirklich die ja, Wissensstände und die Kenntnisstände der ausländischen Kollegen mit dazu nehmen oder der internationalen Kollegen. Personalarbeit ist unterschiedlich, dich motiviert oder uns motiviert in Deutschland immer ganz gerne das Firmenfahrzeug. In anderen Ländern spielt das vielleicht eine ganz andere Rolle, ne? Wenn du jetzt als Arbeitgeber um die Ecke kommst in Deutschland, ich kriege ein 13. Monatsgehalt, ist es eher so ein Gain-Effekt, ja, gehört bei vielen einfach dazu. Und sowas muss ich ja auch wissen. Also wenn man mal wirklich die HR-Brille anschaut, wie gehe ich mit den Motivationen der Mitarbeitenden um? Wie ist auch das Thema Arbeitsethos? Ja, also keine Ahnung, das typische Klischee Spanien, Siesta etc. Und in Deutschland wird eher doch sehr nüchtern gearbeitet, aber vielleicht kürzer, aber dafür in gewisser Weise effizienter. Also auch die Rolle des Smalltalks. Da gehen wir dann in die Kommunikationsebene rein. Du hattest die Studie angesprochen. Was wir in der Studie gemerkt haben, ist, dass insbesondere die kulturelle Zusammenarbeit auch von der technischen Zusammenarbeit abhängig ist und vice versa. Ne? Also man, jeder kennt natürlich heute das Thema, wir haben Teams, wir haben Zoom, wir haben Google Meet und so weiter und so fort oder Google Meets, aber am Ende hakt es auch so ein kleines bisschen an der technischen Umsetzung und trotzdem auch daran, ich muss auch in der Videokonferenz die, sagen wir mal, Kultur- und Kommunikationsgepflogenheiten einhalten. Also mal wieder beim Thema Smalltalk, ja. Also auch wieder das Thema, in Deutschland stürzen wir oftmals so ein bisschen mit der Tür ins Haus, dafür sind wir effizient, aber können damit vielleicht auch unser Gegenüber aus einem anderen Land, ob Großbritannien oder wo auch immer her, UK, etwas überrumpeln. Ne? Und wir haben eben auch gemerkt, dass diese kulturellen Unterschiede, und das ist sicherlich jetzt auch nichts Neues, aber es lohnt sich auch immer wieder, das hervorzuheben, dann in unserer Studie bestätigt wurden. Wir konnten die Studie oder wir haben für die Studie Führungskräfte aus Deutschland, Brasilien und der Türkei abgefragt. Also ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld. Und kleines Spoilering, die Studie wird im Juni dann in die Erscheinung gehen oder erscheinen als White Paper. Dann können wir gerne mal natürlich einen kleinen Teaser setzen an der Stelle. Aber es sind so die alten Themen, wenn man es mal so will, die immer noch auf der Tagesordnung sind. Eben unterschiedliche Kommunikationsstile, die Rolle von Englisch damit beinhalteten Missverständnissen und eben ganz neu, man will es nicht glauben, der Einsatz technischer Tools, der nicht abgestimmt ist und der irgendwo nur so ein bisschen für Verwirrung, für Frustration und für am Ende Demotivation sorgt.
Das ist schon interessant, Stefan, ne? Wir nehmen das Ding jetzt hier im April 2025 auf.
Genau.
Und wir sind im Jahr 2025. Warum betone ich das so? Weil wir gerade von unseren Semesters Abroad gesprochen haben. Bei mir war das 2011. Das ist auch schon wieder 14 Jahre her. Und im Grunde genommen sprechen wir aber, wenn es dann auch um internationale Kollaboration geht, wir sprechen eigentlich auch wieder im tiefsten Kern über Basics. Oder sehe ich das so falsch?
Es sind Basics, ja, es sind Basics. Wir sind möglicherweise technisch weitergekommen seit 2011 oder 2008 oder wann auch immer. Aber ich meine, die Kommunikation und die Kultur bleibt ja trotzdem ähnlich. Wir können auch vom kulturellen Dorf sprechen. Ich bin in München, da läufst du durch die Straßen, da hast Englisch. Aber wie du es gesagt hast, man kommuniziert in der Nichtmuttersprache mit jemand in der Nichtmuttersprache. Und nur weil ich eine ähnliche oder gleiche Sprache spreche, bedeutet es nicht, dass ich gleich kommuniziere, dass ich den gleichen Humor habe, dass auch Gestik und Körpersprache gleich behandelt wird und dass vielleicht auch der Einsatz von Humor oder auch, wie formell spreche ich jemanden an etc. Ich meine, seht ihr das in Deutschland an, inzwischen schwappt es über, dass man sich duzt, ja. Aber auch damit kannst du jemanden natürlich auf den Fuß treten, wenn du das falsch verwendest, despektierlich, respektlos. Und das gehört natürlich dann auch wieder im Grad des Missverständnisses, aber sonstige Gepflogenheiten, ne? Also ein guter Bekannter von mir ist aus Mexiko neuer Job in Deutschland angefahren bei einem Automobilhersteller und hat gesagt, hier, denk an den Einstand, ja, so mit Schmunzeln. Er wusste natürlich nach 10 Jahren Deutschland, was es ist, aber das ist so ein typisches Thema in der HR-Arbeit. Wir wissen alle in Deutschland, du machst nach einem halben Jahr deinen Einstand, bringst Kuchen, belegte Brezen, Semmeln, Brötchen mit, was auch immer. Dann ist die Frage mit oder ohne Alkohol. Wie sollst du es aber wissen, wenn du als Expat oder als International in Deutschland bist, dass eben diese Tradition in Deutschland gefeiert wird? Das kriegst du jetzt nicht unbedingt mit, sondern dann bist 6 Monate da. Und dann heißt, was ist denn das für ein Stoffel hier? Der hat ja nicht mal seine Kollegen gern, dass er dann Einstand macht. Ein blödes Beispiel, aber es zeigt eben auch, wie dann so die internationalen Gepflogenheiten sind oder der Kult in Deutschland mit Geburtstagsfeiern. Ausstand, wenn ich mein Unternehmen verlasse. Und das sind dann eben so Nuancen, die dann aber auch die Zusammenarbeit prägen und die auch irgendwo eine Persönlichkeit prägen, wenn es dann eben heißt, naja, jetzt hat er Geburtstag gehabt und kennt eben die Kultur nicht oder sie und hat uns nichts mitgebracht oder hat uns nicht eingeladen oder keine Ahnung was. Ja, und schon kann natürlich diese Teamzusammenhalt irgendwo in die Schieflage geraten. Und das sind kleine Beispiele, die aber trotzdem der Realität entsprechen. Ja, wir sprechen da halt über die kulturellen Codes, die ich nur kenne, nachdem ich 3 oder 4 Monate in Leeds war oder in Schweden war oder in Argentinien oder in Chile, in Brasilien, in Japan. Dann kann ich die Codes entsprechend wissen, aber das kriege ich eben nicht irgendwo im Reiseführer mitgeteilt. Da weiß ich vielleicht, welche Währung gibt's in Großbritannien. Ja, bei dir waren es die Pfund, die du angesprochen hast.
Das stimmt und ich fand das Beispiel alles andere als blöd. Ich finde das sehr, es ist plakativ und das ist genau das, was sich ja in den Organisationen auch immer noch widerspiegelt. Und auch da gibt es natürlich dann auch regionale Unterschiede zwischen den Bazis in Bayern, ja, ich sage das jetzt mal ganz ja, frei raus, und auch uns Norddeutschen, ne? Also uns wird dann ja auch immer eher so eine gewisse Distanz oder vielleicht Unterkühltheit auch untergejubelt, ne? Aber das sind dann auch alles meistens anekdotische Beobachtungen und halt nicht irgendwie so wirklich wissenschaftlich erforscht. Und richtig, auf der anderen Seite willst du ja das Thema Wissenschaft irgendwie auch in die Organisation reinbringen, dass es praxistauglich ist, ne? Also ansonsten sagen Praktiker immer, mir ist das mit der Wissenschaft, das geht alles viel zu tief, ich brauche hier schnelle Lösungen. Mhm. Wie kriegen wir es denn hin, Stefan, dass wir tatsächlich diese kulturellen Unterschiede, und meine Beobachtung ist auch, dass wir das oft als Hemmschwelle oder auch Hindernis betrachten, Menschen aus anderen Kulturen zu uns in die Organisation reinzuholen. Jetzt mal völlig ungeachtet der Tatsache, ob die direkt aus dem Ausland kommen oder auch schon ein paar Jahre in Deutschland leben. Meine Frage zielt darauf ab, wie schaffen wir es, wirklich gedankliche Blockaden, die es ja am Ende des Tages sind, weil die praktische Umsetzung funktioniert dann immer irgendwie, wenn man denn will. Wie schaffen wir es, kulturelle Unterschiede nicht als Hindernis, sondern wirklich als Hebel auch für Leistungsfähigkeit zu begreifen?
Naja, ich glaube, der Fisch muss vom Kopf her arbeiten, um mal dieses Sprichwort etwas abzuwandeln. Also am Ende brauche ich sicherlich im Unternehmen auch eine Rollenvorgabe im positiven Sinne, Entschuldigung, von der Unternehmensführung. Ja, wenn die natürlich vorlebt, naja, wir leben das alte Modell, dann kann es schlecht funktionieren. Also ich glaube, die Führungskräfte, und da brauchen wir uns jetzt gar nicht über die Ebene unterhalten, das ist jetzt Bereichsleitung, Abteilungsleitung oder Geschäftsführung, muss wirklich diesen kulturellen oder interkulturellen Ansatz auch vorleben und auch wirklich positiv sehen. Und dann, ohne das jetzt zu erzwingen, den Mitarbeitenden auch vermitteln, dass es eben als Chance wahrgenommen wird. Ich traue mich jetzt mal, den Vergleich zu nehmen. Gleiches, was wir jetzt ja derzeit in aller Munde haben, die KI-Akzeptanz. Ja, wenn ich natürlich da auch vorlebe, ich als Führungskraft, oh, ich weiß da selbst nicht so richtig umzugehen, wie soll dann der Mitarbeitende sich dann orientieren? Ja, das heißt es nicht, dass die Mitarbeitenden kleine Kinder sind, die an die Hand genommen werden müssen, aber diese klare Rolle, positive Vorbildfunktion, spielt da meines Erachtens eine große Wichtigkeit, um Vorurteile, um Stereotype abzubauen. Und wir sind Menschen, machen wir uns nichts vor. Jeder von uns hat ein Bild im Kopf über diese und jene Kultur und vice versa umgekehrt. Aber es geht eben darum, auch mit vielleicht Hindernissen umzugehen. Und deswegen arbeiten wir auch dran. Du hast ja dran gerade angesprochen, die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Auch hier nochmal der Hinweis auf die People Mobility Alliance. Wir bauen die Brücke zwischen der akademischen Welt und der praktischen Umsetzung. Ja, das ist auch ein Riesenthema, was wir mit unseren White Papern einsetzen, was ich auch im Hinblick auf mein akademisches Standbein im Hochschulumfeld versuche einzubringen, weil ich glaube, beide Welten können voneinander leben, merke dann aber auch, dass man manchmal noch so ein bisschen ein Silo-Denken hat. Die eine Seite spricht nicht mit der anderen, die andere Seite spricht nicht mit der einen und somit bleibt man ein bisschen isoliert und es ist schade, weil ich glaube, beide Welten können sich durchaus befruchten und ich hoffe, dass wir da auch mit der PMA, People Mobility Alliance, unseren kleinen Beitrag, hoffentlich größer werdenden Beitrag leisten können, um diesen Graben zu überbrücken. Ja, also dass wirklich auch Wissenschaft und Praxis voneinander profitieren, dass die jeweiligen Erkenntnisse in dem anderen Bereich auch sichtbar werden und sich entfalten können.
Ja, mit Blick auf meine Rolle als Personaler und du weißt, dass ich tief im Thema Persönlichkeitsanalysen auch drin bin.
Ja.
Und da ist für mich, und das fasst das, was du gerade meintest, auch ein bisschen zusammen. Ich glaube, diese Offenheit, ne, als Charaktereigenschaft, auf der Big Five-Dimension ist das dann Offenheit versus Beständigkeit. Nochmal der Hinweis, es geht nicht um gut oder richtig, es geht nicht um, was weiß ich, gut oder schlecht, ne, sondern es gibt einfach Menschen, sind Individuen. Das ist, glaube ich, in dieser Episode auch durchgekommen. Das kam ganz am Anfang auch bei dir durch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie du es genannt hast, aber es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr smart, nicht in Pauschalen zu denken. Und dieses Thema Offenheit gegenüber anderen, das ist dann egal, ob das Menschen sind oder irgendwelche neuen technologischen Errungenschaften. Es muss erstmal in der Basis miteinander verstanden werden. Ne?
Genau.
Und da haben wir halt so unterschiedliche Blickwinkel. Ich bin in Kloppenburg groß geworden und wir hatten auch bei uns damals, ich meine, ich bin in den 80ern geboren und dann in den 90ern groß geworden und wir hatten super viele russischstämmige Menschen bei uns mit in der Gemeinde, die dann auch ihre eigenen Kirchen aufgebaut haben und sowas. Ne? Also da hatte ich einen gewissen Einblick, weil natürlich dann auch über Kindergarten, Schule und weiterführende Schulen hast du mit diesen Jungs und Mädels dann ja auch Kontakt gehabt und bist dann sehr schnell auch mit deren kultureller Identität in Berührung gekommen. Und das hilft mir auch heute noch. Aber damals, und das ist, glaube ich, auch heute noch so, ich glaube, so kleiner das Dorf, umso schlimmer, es wird halt sofort gespalten. Ne? Das merken wir ja gesamtgesellschaftlich auch. Da heißt es ja, die Pfingstler machen das oder die machen das, anstatt sich das einfach mal neutral anzuschauen und so nicht sofort irgendwie eine Bewertung daraus zu hauen. Das wäre auch mein Appell. Und ich bin auch voll bei dir zu sagen, wenn natürlich die Unternehmensspitze und du hast dieses Zitat geprägt und ein bisschen umgedeutet, was ich gut finde. Aber ich glaube, Führungskräfte und auch Unternehmensspitze müssen sich bewusst sein, dass mit jeder Faser, was sie machen, machen andere Menschen das nach. Und das machen unsere Kinder bei uns übrigens auch. Das ist die gleiche Logik dahinter. Und ich glaube, deswegen müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja.
Ansonsten lassen sich diese Hindernisse durch Workshops, durch White Papers, das ist alles ergänzend und gut, nur wenn wir es nicht vorleben, dann wird sich, also wenn ich das selber nicht für mich verändere, wird es sich dann auch bei mir im Team nicht verändern.
Richtig, und jeder Workshop, jedes White Paper wirkt unglaubwürdig, wenn ich es eben nicht lebe, ja. Das ist dann das berühmte, Wasser predigen, Wein trinken, ja, auch ein Spruch, den man da ja ganz gerne bedienen kann an der Stelle. Ja. Also ich glaube, diese Vorbildrolle spielt eine Rolle. Ich darf es aber auch nicht aufzwingen, ja. Wie du es gesagt hast, wir es beide gesagt haben, Menschen sind unterschiedlich mit ihren Ängsten, mit ihren Vorbehalten, mit ihrer Offenheit. Du hast die Big Five angesprochen. Big Four ist was anderes. Die habe ich mir auch in meiner Doktorarbeit vor einigen Jahren angeschaut mit der Wirkung auf kulturelle Intelligenz. Und da zeigt sich's auch. Aber wenn ich eben sage, ich habe diese Komfortzone, die ich nicht verlassen will, muss ich das auch akzeptieren. Also ich finde es auch schwierig, Leute, Mitarbeitende zu zwingen, ja, oder zu pushen, jetzt diese Internationalität hervorzuheben. Es muss gelebt werden, ja, walk the talk, es muss von innen raus erlebt werden und es muss auch wirklich Teil der Unternehmenskultur sein.
Bin voll
bei dir. Sehr stark auf der Organisationsebene, die du ja auch sehr stark im Fokus hast, ja.
Ja. Stefan, zum Ende der heutigen Podcast-Episode, super, super spannendes Thema, da könnte ich dir wirklich Stunden zuhören, weil ich das dann auch immer mit praktischen Beispielen auch in meiner eigenen täglichen Arbeit auch verknüpfen kann, aber was ist denn dein persönlicher Schlüssel zu einer gelingenden internationalen Zusammenarbeit? Also was kannst du unseren ZuhörerInnen empfehlen, gleich morgen anders zu machen?
Ich glaube, nicht falsch verstehen, die 3 Ks, und damit meine ich die Kommunikation, auf Englisch sind es die 3 Cs, die ich gerne einsetze. Nein, es ist wirklich Kommunikation. Also Dinge positiv hinterfragen, neugierig sein, damit meine ich auch die Offenheit, die wir angesprochen hatten, Irritationen, Missverständnisse ansprechen, auch das gehört sicherlich dazu. Und wirklich offen zu kommunizieren, ja, also nicht zu denken, warum macht die Person mit einem anderen kulturellen Hintergrund dies und jenes so, sondern diese Themen anzusprechen und wirklich dann auch voneinander zu lernen, voneinander zu profitieren. Und ich glaube, da man kann nicht zu viel kommunizieren.
Ja, da zitiere ich gerne nochmal meinen ehemaligen CEO, den Jörg. Overcommunication is never a risk.
So ist es, ja genau. Ja, könnte auch von uns beiden stammen, das Zitat. Richtig, ja.
Ich muss den Jörg nochmal anrufen und fragen, wo er den her hat. Ich habe es noch nicht ergoogelt, aber wenn ich das so höre und verknüpfe, dann ist es immer er, der mir das damals, das ist auch jetzt wirklich schon lange her, gesagt hat, Stefan, wir können gar nicht zu viel kommunizieren. So ist es. Deswegen ist gut, wenn wir immer wieder was raushauen, immer und immer wieder die Leute dran erinnern, weil die Menschen einfach sehr individuell auch einen Kommunikationsstil und Informationen aufnehmen.
Genau, richtig, und die Informationsverarbeitung auch, ja. Ja.
Und das hat sich auch im globalen Kontext, um da nochmal die Brücke zu unserem Interview zu schlagen, das hat sich auch im globalen Kontext tatsächlich bewahrheitet. Und klar, da gibt es natürlich auch wieder Kulturen, die brauchen einfach eine andere Handhabe, ne? Die brauchen die Information vielleicht ein bisschen eher, aber ganz ehrlich, Transparenz hat da auch echt noch nie geschadet.
Ja. So ist es, ja, genau. Kann man gerne ergänzen, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort von dir als Moderator, ja.
Ganz genau, Stefan. Ich danke dir. Grüße gehen raus in den Süden Richtung München, lieber Stefan. Ich hoffe auf bald dann auch wieder in Person. Und dann machen wir für die heutige Episode einen Knopf dran. Danke fürs Zuhören und auf bald im Ja klar Podcast. Ciao, ciao.
Danke für die Einladung, Stefan. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ciao, ciao. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!